Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Hallo, ich bin Daniel, ich bin leitender Pastor der Christusgemeinde. Ich nehme euch mit auf eine meiner letzten U-Bahn-Fahrten mit der U3, steigt so hier Hamburger Straße ein und dann kommt ja irgendwann dieser Moment, wenn du Richtung Innenstadt fährst, dieses Hamburg-Panorama, wegen dem Leute auch nach Hamburg kommen. Man so Baumwall und dann siehst du irgendwann die Speicherstadt und die Elfi und da ist da die Elbe und die Musical-Theater, Landungsbrücken, Menschen wuseln da lang. Nicht mit einer Picknickdecke, aber sie sind auf jeden Fall da, genießen die Sonnenstrahlen. Und es ist schon cool, das alles so zu sehen mit dem Hafen, den Containerschiffen und so, die ankommen. Echt viel Leben. Und alles ist irgendwie so in Bewegung. Und während ich so rausgeschaut habe, hatte ich irgendwie so einen philosophischen Moment. Und ich habe mir gedacht, ey, was davon, von all dem, was so lebendig wirkt, war schon vor 100 Jahren hier? Speicherstadt, Elbe und so. Was davon wird eigentlich in 100 Jahren noch hier sein? Und das ist so faszinierend für mich gewesen. All das, was so präsent wirkt in dem Moment, ist dann doch relativ flüchtig. Menschen kommen und gehen, Schiffarten kommen und gehen, außer die Museumsschiffe, die bleiben. Und alles ist irgendwie so im Fluss. Und ich dachte, das beschreibt auch ganz gut unser Lebensgefühl heute in Hamburg. In einem Moment sind Dinge da und sind voll präsent. Ich hoffe, dieser Gottesdienst und du, ihr seid jetzt hier präsent. Aber dann kommt schon schnell wieder etwas anderes. Ich war diese Woche unterwegs. Und das fühlt sich, also ich bin wirklich den Großteil der Woche nicht in Hamburg gewesen und jetzt stehe ich schon hier und das wirkt schon so weit weg. Ist es nicht so, dass wir auf Ziele hinfiebern und dann ist es da und schwupps, schon wieder ist man wieder ganz woanders. Das nächste Ziel, das nächste Projekt, die nächste Beziehung, die nächste Erfahrung, alles ist irgendwie so im Fluss. Und ich glaube, deswegen sitzt in uns tief auch dieser Gedanke, dass Dinge nur vorübergehend sind. Und weil alles so schnell ist, muss man jetzt zugreifen. Denn sonst verpasst man diese Chance oder diesen Moment. Ich finde, in Hamburg ist das so spürbar. Lebe jetzt. Lebe schnell. Lebe intensiv. Denn irgendwann läuft das Schiff aus. Und wenn du nicht an Bord gesprungen bist, dann ist es ohne dich losgefahren. Und da kommt diese Angst. Ah, was ist, wenn ich das verpasse? Ich habe heute Morgen mit unserer Vikarin Maren geschrieben, die ist gerade in Dänemark unterwegs und sagte, ey, die Korintherbriefe, die sind so relevant und ich finde es auch. Wir sind als Kirche gerade in so einem Bibelprojekt, wo wir immer so kleine Stückchen lesen aus dem Neuen Testament, Briefe, die Paulus geschrieben hat an Christen in die griechische Stadt Korinth. Und das ist so faszinierend, das wurde vor 2000 Jahren geschrieben und das beschreibt eigentlich genau das Gefühl, was ich euch wiedergeben wollte. Wir sind jetzt im 15. Kapitel in dieser Predigt und das ist ziemlich lang und sehr dicht und ich werde so häppchenweise mit uns durch dieses Kapitel durchgehen. Wenn du Lust hast, kannst du deine Bibel dazu aufschlagen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie dir das Lebensgefühl der Korinther damals beschreibt. Das ist in Vers 32. Er sagt, wenn es keine Auferstehung gibt, kein Leben nach dem Tod, dann lasst uns Feste feiern und uns betrinken, denn morgen sterben wir. So ein ganz einfaches Muster. Jetzt leben, der Morgen ist vorbei. Und weil mit dem Tod alles vorbei ist, müssen wir jetzt das rausholen, was wir kriegen können. So viel Besitz wie möglich, so viel Erfahrung wie möglich, so viel Sex wie möglich. Das ist so das Muster einer Welt, der irgendwie die größere Perspektive fehlt. Und nach außen sieht das erstmal ja auch irgendwie spannend aus. Also ich esse gerne. Essen. Trinken, feiern ist ja auch an sich alles gut oder die bürgerlichere Form davon, ja, möglichst irgendwie Besitz schaffen, Familie, bequem leben, glänzende Altersversorgung und das sieht nach außen total gut aus und ist auch jetzt erstmal nichts dagegen, aber wenn das alles ist, schlummert unter dieser Oberfläche ein dunkles Geheimnis. Lass uns jetzt essen und jetzt trinken, denn morgen ist es vorbei und alles, was wir haben, ist hier. Als ich so mein letztes Gespräch, so Anleitergespräch mit unserer Pastorin im Ausbildung hatte, war sie bei mir zu Hause. Wir saßen auf dem Sofa und irgendwann lächelt sie mich an und sagt so, ey, ihr habt ja noch so eine von diesen alten Uhren, die ticken. Ich dachte, hä? Ja, tatsächlich, in unserem Wohnzimmer hängt eine große Uhr und die tickt. Aber mir war das gar nicht mehr aufgefallen. Und ich glaube, der Tod, der ist wie so eine tickende Uhr. Und der kommt, der läuft, die läuft ab. Unaufhaltsam, vielleicht auch unerbitterlich. Auch wenn wir ihn ignorieren oder uns oft dessen nicht so richtig bewusst sind, die Uhr tickt. Und dieses Ticken, das treibt uns an, schneller zu leben, weiterzuleben, jetzt zuzugreifen, jetzt in diesem Moment Erfahrungen zu machen, Erfahrungen zu sammeln, Trophäen zu sammeln. Aber im Hintergrund tickt diese Uhr immer weiter. Tick-tack, tick-tack. Warum müssen wir so viel erleben? Warum sind Menschen bereit, am Arbeitsplatz über andere hinwegzusteigen, um ihre Karriere voranzubringen? Vielleicht, weil im Hintergrund die Uhr tickt und man weiß, ja, der Tod hat das Sagen. Und erinnert uns daran, wenn du es jetzt nicht ergreifst, dann wirst du es vielleicht nie tun. Tick, tack, tick, tack. Bis die Uhr dann abgelaufen ist. Das ist das Muster einer Welt ohne Hoffnung. Jetzt leben, dann sterben. Nach außen hin fröhlich und intensiv, aber im Kern eigentlich verzweifelt. Es gab so Anfang des Jahres in Hamburg so eine Kampagne für so ein Finanzprodukt. Ich habe da mehrmals die Plakate gesehen, da stand, ins Gym gehst du selten, also ins Fitnessstudio gehst du selten, in Rente gehst du sicher. Und in den Tod, füge ich hinzu, gehst du noch sicherer. Das erwartet jeden von uns. Tick, tack, tick. Jetzt leben, dann sterben. Ziemlich deprimierend, oder? Ich habe versucht, das Lebensgefühl zu beschreiben. Dem setzt die Bibel aber etwas entgegen. Und ich ziehe Ostern jetzt 4 Wochen vor. Und wir lesen dann in Versen 20, 21 und Verse 54, 57 die Größe von dem, was wir als Christen haben können. Und das ist übrigens etwas, wenn du dich noch nicht für Jesus entschieden hast, was ich dir heute anbiete. Und am Ende der Predigt werde ich dir die Möglichkeit geben, dein Leben Jesus zu geben, wenn du das möchtest. Aber erstmal beschreibe ich dir das Angebot, das heute auf dem Tisch liegt. Wir lesen, nun aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. So wie der Tod durch einen Menschen, Adam, in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Wenn dies geschieht, wenn unsere vergänglichen irdischen Körper in unvergängliche himmlische Körper verwandelt sind, dann wird sich das Schriftwort erfüllen. Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt, und das Gesetz verleiht der Sünde ihre Kraft. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Richtig gut. Richtig gut. Und das Bild finde ich so wieder so schön. Es hätte von C.S. Lewis stammen können, es stammt aber aus der Bibel. Der Tod ist wie ein großer Wal, der versucht an Ostern Jesus zu verschlingen. Turns out, Jesus ist der größere Wal und er verschlingt den Tod. Und der Stachel in diesem Bild ist nicht einfach aufhören zu atmen oder dass mein Herz irgendwann nicht mehr schlägt. Der Stachel des Todes ist es, als unvollkommener Mensch vor einem vollkommenen Gott zu stehen. Gericht, Schuld und Trennung. Nach einem Karate-Training diese Woche mit einem meiner Buddies da gesprochen, er meinte, ja, jeder ist für seine Taten selbst verantwortlich, glaubt nicht an Gott. Und so konnten wir uns ein bisschen unterhalten und ich merke so die ganze Last von dem, was auf ihm liegt. Und hier ist das Evangelium. Am Kreuz hat Jesus genau das auf sich genommen. Deine Schuld, dein Gericht, deine Trennung. Und wenn du dein Leben mit dem Leben von Jesus Christus verbindest und dich ihm anvertraust, dann ist der Tod nur noch wie das Pieksen eines Skorpions, aber ohne Gift. Ist immer so ein Skorpion, der ist ja nicht wirklich groß und eindrücklich. Also sieht stark aus, so. Aber die Gefahr geht aus von dem Gift. Ja, du und ich, wir werden sterben, da ist der Stachel. Aber es wird uns nicht mehr zerstören. Jesus hat dem Skorpion das Gift genommen. Und was bleibt, das ist der Sieg von Jesus. Seit der ersten Auferstehung vor 2000 Jahren an Ostern ist dieses alte Muster durchbrochen. Dieses jetzt leben, denn wir sterben, wird ersetzt durch ich gebe mein Leben jetzt an Jesus hin, denn ich werde dann leben. Jetzt sterben, dann leben. Und auch das klingt erstmal ein bisschen hart an so einem Sonntagmorgen. Jetzt leben und dann sterben, was? Ich versuche das jetzt zu erklären. Wenn du glaubst, dass dieses Leben nicht alles ist, dann kann das ganz viel Druck rausnehmen und dich stärker machen, als du es dir vorstellen kannst. Und ich beschreibe dir das mit einem Beispiel aus meinem Studium. Ich durfte studieren, hatte das große Privileg, sogar mehrfach zu studieren, weil ich nicht so richtig wusste, was will ich eigentlich und auch Angst hatte vor dem Pastorenberuf. Jetzt bin ich Pastor. Und im Studium habe ich so verschiedenste Jobs gemacht. Ich war Pizzabäcker, ich war Barista, ich war im Callcenter. Ihr glaubt nicht, wie Leute sich aufregen, wenn der Fernseher nicht mehr geht. Gutes Training, so Anger Management, das auszuhalten, wie Leute cholerisch werden können. Und ich habe mich über die Jahre immer wieder mit Jobs und mit Chefs zufrieden gegeben und die ausgehalten, die irgendwie irre waren. Auf eine Art. Damals war schon 5 Euro Stunden, Stundenlohn nicht besonders viel. Warum ging das? Weil ich wusste, ich bleib nicht bei diesem Chef. Und irgendwann verdiene ich ein bisschen mehr Geld. Ich kann das hier aushalten, was irgendwie ein bisschen widrig ist, sich von irgendwelchen Menschen in Deutschland anpöbeln zu lassen, weil ihr Fernseher nicht geht. Weil ich weiß, ey, eines Tages ist es vorbei und ich mache was anderes. Und das ist jetzt der Übertrag zu der Auferstehungshoffnung. So wie ich diese mittelmäßigen Umstände aushalten konnte, weil ich wusste, das bleibt nicht so. So können wir jetzt Situationen aushalten und auch anders mit schönen Dingen umgehen lernen. Wir wissen, ey, das Echte kommt erst noch. Das ist nicht alles hier. Das ist wie ein Minijob im Studium, was wir hier machen. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist ja so ein bisschen Mittelalter-Taktik, wird vertrösten die Leute aufs Jenseits und um sie stillzuhalten. Aber ich glaube tatsächlich, dass in dieser Hoffnung oder dass in dieser Botschaft eine ganz große Hoffnung ist. Und die Bibel kommt nämlich zu folgendem Schluss. Jetzt springen wir schon am Ende von diesem Kapitel 15 und Vers 58. Paulus sagt, also wenn das stimmt, wir haben ein Muster von jetzt leben, dann sterben, beziehungsweise durch Jesus jetzt sterben, dann leben, dann verändert das, wie wir hier und heute leben. Und er sagt, setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Wenn das wahr ist, dass es mehr gibt als dieses Leben, dann wird die Flüchtigkeit unserer Welt durchbrochen. Das Gefühl von, die Zeit läuft mir durch die Hand wie Sand, das wird durchbrochen. Und unser Leben bekommt eine größere Bedeutung. Wie? Na, die Bibel behauptet an der Stelle, was wir hier und heute tun, das ist anschlussfähig an die Ewigkeit. Wenn wir hier und jetzt anfangen, Dinge mit Gott zu tun, dann ist es dauerhaft und nicht so flüchtig wie das, was wir da an den Landungsbrücken beobachten können. Sie gibt deinem Alltag diese Perspektive, gibt deinem Alltag einen tiefen Sinn. Ich versuche das mal mit einem Bild deutlich zu machen. Stell dir vor, du bist eine Bauarbeiterin oder ein Steinmetz so im 17. Jahrhundert und du machst Steine, behaust die irgendwie und legst das Fundament. Und irgendwann stirbst du, weil die Lebenserwartung nicht so wirklich groß ist. Und im Jahr 2026 sind immer noch Millionen von Menschen, die den Michel bestaunen. Die aber nicht wissen, dass 1600 irgendwann ein Bauarbeiter, wahrscheinlich war es ein Mann, aber Internationaler Frauentag, auch Frauen Steine behauen haben und das Fundament gelegt haben, auf dem Generationen von Bauarbeitern und Bauarbeiterinnen, Handwerker, Kunst, wie auch immer, draufgebaut haben. Und das Ganze ist über die Zeit zu einer Kathedrale geworden. Wir werden wahrscheinlich an vielen Stellen nie sehen, was wirklich aus dem wird, was wir so tun. Aber das Versprechen der Bibel ist, dein Engagement ist kein einmaliger Moment. Das, was du tust, hat einen ewigen Wert im Reich Gottes. Wenn wir zum Beispiel jetzt mit Alpha wieder durchstarten, am 16.03. geht es los. Es ist so simpel. Du nimmst den Flyer, du drückst dem jemand in die Hand. Es gibt Essen, wir gucken Videos und reden über den Glauben. Total banal und easy. Und vielleicht siehst du nicht in dem Moment, was daraus wird. Aber vielleicht wirst du in der Ewigkeit sehen, dass danach noch jemand da war und noch jemand und noch jemand. Und irgendwann war die Entscheidung, mit Jesus zu leben. Wenn wir schon Babys zusingen und sehr bewusst hier kein Aquarium haben, wo man Babys reintut, klingt auch brutal. Also keine Glasscheibe, hinter der Eltern irgendwie geschämt werden für ihre Babys, sondern wir haben einen extra Kindergottesdienst für 0- bis 2-Jährige, wo wir ihnen zusingen und wir tun das in dem Glauben, 1. Korinther 15, weil wir glauben, es sind geistlich. Setzt euch ein mit aller Kraft. Ja, es gibt die Auferstehungshoffnung, ja, es gibt alles, aber mit aller Kraft. Wenn du dich entscheidest, dein Leben mit Jesus zu führen und damit auch diesen Lebensrhythmus von Jesus nachzuahmen, ein Leben, das gibt, anstatt zu nehmen. Ein Leben, das sich vielleicht an manchen Stellen mehr wie Sterben als wie Leben anfühlt, in dem Glauben, dass dann das Wahre kommt. Ein Leben, das hier verzichtet, um dann zu empfangen. Das bedeutet, dass du und ich auch den Preis zahlen werden, den Jesus gezahlt hat in irgendeiner Form. Das Leben mit Jesus, das ich dir auch nachher anbieten werde, ist ein Leben der Hoffnung, aber es ist kein Spaziergang. Und manche Dinge haben vielleicht ein kleines Preisschild und die kosten eine kleine Kraft, wenn du dich ganz einsetzt. Sowas wie, du hilfst jemandem im Supermarkt oder auf der Straße, obwohl du es gerade eilig hast. Das ist ein kleines Opfer. Für manche ist es schon groß.
Oh, ich hab's so eilig.
Oder du sitzt so völlig versackt auf deinem Sofa nach einem anstrengenden Arbeitstag und du weißt, boah, es ist Dienstag, es ist wieder Kleingruppenzeit. Aber du ziehst die Jacke an, machst dich auf den Weg, weil du glaubst, es ist wichtig, dass ich da bin, um für andere zu beten und sie zu ermutigen. Das ist eine kleine Kraft, ein kleines Preisschild. Was ist es bei dir? Können wir den Preis nochmal größer zeichnen? Du verzichtest auf ein Hobby, um einer längerfristigen Verpflichtung nachzukommen. Sagst, boah, ich habe das so gern gemacht, aber wenn ich für das Größere leben will, dann kann ich dieses Hobby gerade nicht machen. Vielleicht verzichtest du auch auf Partnerschaft, weil die Leute, die sich für dich interessieren, sich leider nicht für deinen Glauben an Jesus interessieren. Größeres Preisschild. Aber du willst dich mit aller Kraft für das Werk des Herrn einsetzen. Und jetzt kommen die großen Preisschilder. Du stellst dich gegen Gruppendruck und gesellschaftliche Normen, um Werte deines Glaubens konsequent zu vertreten. Und du hältst dem Druck stand, wenn du sagst, ich glaube, nur Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott als nur durch Jesus. Und wenn du das so am Fotokopierer im Büro sagst, dann hat es ein größeres Preisschild. Wenn ich an der Uni erzählt habe, ich glaube, Sexualität hat seinen Platz in einer Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, dann hat es ein größeres Preisschild. Aber vielleicht ist das so der Preis, den Christen im Westen zahlen. Vielleicht kann es auch sein, dass Gott dich einlädt zu sagen, verlass dein Heimatland und deine Sicherheit, um Menschen in Armut zu dienen mit dem, was du hast. Und das Verrückte, finde ich, ist dabei, wir bewundern ja solche Menschen. Wir bewundern Leute, die für was Größeres einstehen. Also keiner macht einen Film über jemanden, der einfach sein Leben lebt, sondern wir, Martin Luther King, der bereit ist, diesem Druck standzuhalten. Dietrich Bonhoeffer war auch noch Teil meiner Umkleidekabine-Diskussion, was die Christen alles falsch machen. Und dann habe ich gesagt, okay, was mit Dietrich Bonhoeffer? Es war ein Christ und der hat rund um die Nazi-Zeit, hat er als an der Columbia University in New York gelehrt und hat 1939 das Schiff bestiegen, ist zurück nach Nazi-Deutschland, weil er sagt, da werde ich gebraucht. Er hat es mit dem Leben bezahlt. Wir bewundern solche Leute, aber weißt du was? Wenn das bei uns anklopft, dann kommt die Angst. Dann kommen die Zweifel. Und ich verrate dir was eine tiefe Überzeugung ist. Ich glaube, in jedem menschlichen Leben gibt es mindestens einmal einen Moment, wo der Heilige Geist anklopft und sagt, hast du Lust auf ein Abenteuer? Und je länger ich Christ bin, desto mehr zweifle ich daran, ob ich die Kraft dafür habe, den Weg von Jesus zu gehen. Je länger ich Christ bin, desto weniger spielt es irgendwie eine Rolle, dass ich gar nicht alle Antworten habe, sondern für mich spielt die Frage vielmehr eine Rolle. Jesus, wie ist es möglich, die Sachen, die ich in der Bergpredigt lese, zu leben? Wie geht es? Und das ist die Bibel so gut. Wir lesen in den Korintherbriefen zweimal von Paulus, der uns erklärt, wie das möglich sein kann. Und er benutzt ein spezielles Wort, das ist Arabon, und das bedeutet Sicherheit, Garantie, Anzahlung, Unterpfand. Und ich lese euch eine der Bibelstellen vor, 2. Korinther 5,5. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, jetzt sterben, dann leben, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Der es überhaupt nicht nötig hat, gibt uns eine Sicherheit. Weißt du, wenn du einen Urlaub buchst oder Gemeindefreizeit, kommt wieder im Herbst und dann ist immer so, ja, damit wir wirklich sicher sind, dass du es ernst meinst, überweist schon mal 200 Euro, so diese Ausdruckserklärung. Ne? Ich meine das sicher, ich will mitfahren nach Dänemark. Gott, der das nicht nötig hat, sagt, du hast hiervon gelesen, ein neues Leben beginnt und damit du wirklich sicher sein kannst, gebe ich dir eine Garantie. Ich gebe dir meinen Heiligen Geist. Und etwas von diesem neuen Leben, etwas von diesem, wie wir gehört haben, neuen Nahen, ja, etwas von diesem Neuen ist schon jetzt für dich erfahrbar, ist wie eine Kostprobe. Ich bin gestern hier im Einkaufszentrum in der Hamburger Meile unterwegs gewesen und da gibt es immer mal so kleine Stände, auf die ich mich dann auch freue, so, da wird dann eine Kostprobe angeboten, neues Brot oder Sushi. Und du kriegst so einen kleinen Haps, das ist noch nicht das Ganze, aber du kriegst so einen kleinen Haps und dann kannst du einmal schmecken und fühlen, ob das wirklich lecker ist. Und der Heilige Geist ist Gottes Kostprobe der Ewigkeit. In der Gegenwart und in der Kraft des Heiligen Geistes erleben wir schon jetzt immer mal wieder, nicht permanent, das würden wir wahrscheinlich gar nicht aushalten, immer mal wieder, wie es sein wird, ganz bei Gott zu sein, seine Liebe wirklich zu erfahren. Aber er ist nicht nur die Kostprobe, sondern der Heilige Geist ist der, der dich und mich fähig machen kann, die Dinge zu tun, die Jesus getan hat. Er gibt uns Entscheidungskraft für Jesus, er gibt uns Nächstenliebe, es ist eins meiner Gebete, Sonntagmorgen verrate ich, Jesus, hilf mir zu lieben, wie du liebst, über 300 Menschen, wie soll ich die denn lieben? Komm, Heiliger Geist, gib mir deine Fähigkeit, auch abends um 19 Uhr noch freundlich und geduldig zu sein. Und ich glaube, das ist das, was wir als Christen im Westen besonders brauchen. Der anglikanische Priester, inzwischen verstorben, John Stott, der hat Folgendes gesagt. Was wir brauchen, er sagt es über England, aber ich glaube, es gilt für Deutschland, was wir brauchen, ist nicht mehr Wissen. Die meisten von uns wissen genug. Was wir brauchen, ist nicht mehr Wissen, nicht mehr Redegewandtheit, nicht mehr Überzeugungskraft, nicht mehr Organisation, sondern mehr Kraft vom Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist wäre christliche Nachfolge unvorstellbar, ja sogar unmöglich. Amen. Es kann kein Leben ohne den Lebensspender geben, kein Verständnis ohne den Geist der Wahrheit, keine Gemeinschaft ohne die Einheit des Geistes, keine Christusähnlichkeit des Charakters ohne seine Frucht und kein wirksames evangelistisches Zeugnis ohne seine Kraft, so wie ein Körper ohne Atem eine Leiche ist, so ist die Kirche ohne den Geist tot. Und deswegen möchte ich die Predigt mit zwei Schritten beenden, die jetzt sehr praktisch werden. Ich glaube, in einem ersten Schritt möchte ich gern dir die Möglichkeit geben, dein Leben mit Jesus zu verbinden, wenn du das noch nie getan hast. Und in einem zweiten Schritt möchte ich all denen, die sagen, ich fühle mich so ein bisschen wie der Pastor, kraftlos, die Möglichkeit geben, um Gottes Geist zu bitten. Also, vielleicht sitzt du hier und du sagst, ja, dieses Lebensgefühl von Herzleben, dann sterben, das beschreibt ganz gut meinen Rhythmus. So, ich habe versucht, Dinge zu sichern, eine Beziehung, ein Erfolg, was auch immer es ist. Intensiv und schnell leben. Und ich will dir sagen, das Leben mit Jesus ist anders. Es ist ein anderer Rhythmus. Du musst nicht alles herausholen. Du kannst loslassen. Und wenn du dein Herz und vielleicht heute zum ersten Mal Jesus dein Leben übergibst, dann bekommst du mehr, als du dir vorstellen kannst. Du bekommst die Sicherheit der Vergebung, die Kraft des Heiligen Geistes und die Garantie eines ewigen Lebens. Ziemlich gut, oder? Und ich erkläre uns jetzt mal, wie ich mir das so vorstelle. Wir können alle einmal die Augen schließen und dann spreche ich ein kurzes Gebet. Wir sind dann still und du kannst mal in deinem Herzen gucken, ob Jesus an deinem Herzen anklopft. Wenn du diese Entscheidung schon mal getroffen hast, was viele von euch schon getan haben, nutz doch jetzt gleich die Stille, um für deinen Lieblingsmenschen zu beten, dass er oder sie, ja, Jesus kennenlernt. Herr, wir machen diesen Raum jetzt auf. Und du hast gesagt, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wer mir auftut, zu dem werde ich eingehen und wir werden gemeinsam feiern. Und so bete ich, Herr, geh du durch die Reihen, klopf du an. Und dann würde ich jetzt fragen, gibt es hier jemanden, der sagt, ich würde mein Leben mit dem von Jesus gern verbinden? Ich habe das bisher noch nicht getan, aber wenn ich mir vorstelle, es gibt ein Leben danach, nach dem hier, dann würde ich das gerne empfangen. Wenn du das bist, dann kannst du mir kurz ein Handzeichen geben. Ich würde hier vorne für dich beten. Okay. Dann hat sich jetzt gerade noch keiner gemeldet, aber es sind viele Gebete für Lieblingsmenschen losgegangen. Dann sagen wir da zu diesem Teil Amen und ich erkläre, wie es weitergeht. Ich möchte mit euch um Gottes Geist bitten. Der Heilige Geist ist eine Person und Jesus sagt uns, wie wir diesen Geist, die Kostprobe Gottes bekommen können, Lukas 11. Er sagt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die sich immer anständig verhalten? Wie viel mehr wird Gott denen den Heiligen Geist geben, die alle theologisch korrekten Antworten auf alle schwierigen Fragen haben. Okay, ich find's lustig. Okay, lassen wir das. Er sagt bitten. Es ist total simpel. Wie bekommen wir den Heiligen Geist? Nicht durch irgendeine Übung oder die richtige Partei oder was auch immer. Wir bekommen den Heiligen Geist, indem wir bitten. Und ich glaube, wenn wir den Heiligen Geist oder den Vater um seinen Geist bitten, dann passieren ein paar Dinge. Wir haben es heute in unserem Bibelleseheft gehabt, wenn du beim Bibelprojekt mitmachst. Das Leben als Christ ist ein Leben der Erwartung, steht da. Also lass uns tun, was Christen tun und was erwarten. Ich glaube, wenn wir um den Heiligen Geist bitten, dann ehren wir Gott. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, es ist schön, gebeten zu werden. Papa, kannst du mir bitte von deinem Geist geben? Ich glaube zweitens, wenn wir beten, komm, Heiliger Geist, geben wir zu, dass wir das hier nicht in eigener Kraft schaffen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.